Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Und zu Gast ist einer der erfolgreichsten deutschen Komponisten, Christian Bruhn. Ein Mann, der sich hinter Ohrwürmern wie diesen verbirgt.
Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling, oh no.
Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Herzlich willkommen in Leute, Professor Christian Bruhn.
Grüß Gott.
Herr Bruhn, mehr als 2500 Titel sind in Ihrem Werkverzeichnis. Brauchen Sie keinen Schlaf, sodass Sie auch nachts komponieren oder wie geht sowas?
Nein, es sind ja über viele Jahre angesammelt und zweitens sind dabei auch eben Illustrationsmusik-Takes, die die GEMA einzeln registriert hat, die Werbemusiken und also es sind nicht etwa 2500 Schlagerhits.
Naja, aber auch so eine Werbemusik muss natürlich erstmal komponiert werden.
Das ist richtig, ja.
Einige Ihrer Schlager haben wir gerade gehört. Hinzu kommen noch ganz viele Filmmusiken, zum Beispiel die von Heidi, von Captain Future, Tim Thaler, Simbad, Nesthäkchen. Dazu, wie Sie schon gesagt haben, viele bekannte Werbemelodien. Sie haben auch noch ganz andere Projekte gemacht, zum Beispiel den Heine-Zyklus vertont. Können Sie sich noch an alle Melodien, die Sie komponiert haben, erinnern?
An die meisten, ja. Wir hatten mal so ein kleines Spiel, wo wir ganz kurz eine 45er die Nadel senken und wieder hoch. Aber manchmal klappt es nicht. Also ich weiß bei vielen Stücken noch die Tonarten, noch das Tonstudio, wo wir es aufgenommen haben. Aber sagen wir mal 99%.
Jetzt wollten Sie ja nie an die Öffentlichkeit, sondern haben den schönen Satz gesagt, ich will nicht auf der Straße erkannt, ich will, dass meine Lieder auf der Straße gepfiffen werden. Das hat ja auch geklappt. Jetzt kommt aber am 10. Januar ein Kinofilm über Sie raus mit einem Titel, wie er treffender für Sie eigentlich gar nicht sein könnte. Meine Welt ist die Musik. Wieso haben Sie sich darauf eingelassen, dass ein Film über Sie gedreht wurde?
Weil der Gedanke von Marie Reich und Konstantin Ried so bezaubernd war. Sie haben sich gesagt, da gibt's doch diesen, den kennt keiner, aber der hat so viele bekannte Melodien gemacht, das müssten wir doch eigentlich mal filmisch betrachten können. Und die Mühe, die sich die beiden gegeben haben, die hat mich einfach gerührt. Und deswegen habe ich mich auch durch die Landschaft treiben lassen. Und sie waren ja in Italien und in Österreich und bei der GEMA und auf meinem 80. Geburtstag. Und ich habe das gern gemacht, weil eben der Gedanke so nett war, über mich den Film zu machen.
Wir sprechen gleich noch weiter über den Film. Ich habe jetzt zum Kennenlernen am Anfang mal einige Satzanfänge vorbereitet und würde Sie bitten, die zu ergänzen, okay?
Mhm,
Der Musiker, den ich am meisten bewundere, ist?
Meinen Sie jetzt einen Komponisten oder einen Musiker?
Musiker.
Stan Getz.
Und Komponisten?
Mozart.
Wenn ich nicht Komponist geworden wäre?
Dann wäre ich vielleicht ein Rechtsanwalt für Urheberrecht geworden, weil das interessiert mich. Und ich habe ja in 28 Jahren GEMA-Aufsichtsrat sehr viel gelernt. Vielleicht wäre ich auch Grafiker geworden. Ich verstehe eine ganze Menge von Schrift und Typografie. Vielleicht wäre ich Buchverleger geworden.
Also Sie hätten genug andere Berufe sich auch noch vorstellen können. Wenn ich höre, wie jemand einen Titel von mir auf der Straße pfeift oder singt.
Dann bin ich fröhlich und freue mich sehr drüber, ja.
Ich bin stolz auf?
Ich bin überhaupt nicht stolz. Ich freue mich, wenn ich in der Wiesn ins Zelt komme und Sie singen Marmorstein. Aber Stolz gehört nicht zur Musik.
Am wichtigsten in meinem Leben ist mir?
Ist leider die Musik, wie meine Frauen sagen.
Wenn ich mein Leben nochmal von vorn beginnen könnte, würde ich?
Ich würde vielleicht auf ein Gymnasium gehen, wo mich der Stoff so und die Lehrer so interessieren, dass ich tatsächlich Abitur gemacht hätte.
Ich kann mich ärgern über?
Wenn ich bezichtigt werde, etwas Unwahres getan zu haben oder wenn meine Musik schlecht gemacht wird, dann werde ich sehr böse.
Geld ist für mich?
Nicht so wichtig, es muss nur genug davon da sein.
Wenn ich meinen Söhnen einen guten Rat mit auf ihren Lebensweg geben sollte, wäre es der folgende.
Möglichst nur einmal heiraten.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Christian Bruhn, dem Mann, der sich zum Beispiel hinter Titeln verbirgt wie Marmorstein und Eisenbricht, Liebeskummer lohnt sich nicht, den Filmmusiken von Heidi, Vicky und Captain Future und vielem, vielem mehr. Gerade ist ein Film über ihn ins Kino gekommen. Meine Welt ist die Musik. Wie lange, Herr Bruhn, haben die Filmemacher Sie begleitet?
insgesamt über 3,5 Jahre. Nur der Film ist ja schon eine Weile fertig. Wir waren schon auf den Hofer Filmfestspielen im Oktober 17. Und da ist er auch mit großem Erfolg gelaufen.
Ja, und jetzt läuft er halt im Kino, sodass jeder ihn sich ansehen kann. Die Filmemacher, würde ich mal sagen, hatten Glück, dass sie sich die Zeit für sie genommen haben. Sie sind inzwischen 84. Wie viele Stunden arbeiten Sie noch pro Tag?
Ich arbeite eigentlich so, sagen wir mal, vormittags 3,5 Stunden und nachmittags nochmal 4. Ich kann ohne Musik nicht leben. Ich bin beinahe jeden Tag im Studio. Irgendwas liegt immer an.
Aber die Art, wie Sie heute oder auch jetzt schon seit einigen Jahren arbeiten, hat sich natürlich total verändert im Vergleich zu Ihren Anfängen. Früher haben Sie Songs aufgenommen, so richtig mit Orchester. Heute sitzen Sie alleine im Studio, tüfteln mit Computern, mit Synthesizern vor sich hin. Was macht mehr Spaß?
Also die Arbeit mit Kollegen, die brennbare und schmelzbare Instrumente bedienen, das macht natürlich mehr Spaß, weil die was beisteuern. Und es geht auch, vor allen Dingen geht es viel schneller. Wir haben doch am Vormittag 2, 3 Playbacks gemacht, am Nachmittag nochmal 4. Ich brauche heute für ein ausgewachsenes Playback brauche ich mehrere Tage.
Eigentlich bis, sollten wir meinen, heute mit der ganzen Technik
nein,
geht's schneller.
Nein, bis es live-ig klingt, bis es eben nicht mechanisch klingt, sondern muss ich ja lauter Feinheiten, ich muss immer wieder tüfteln, wie würden die Geigen das hier spielen in Wirklichkeit, ja? Wie würde der Trompeter das blasen? Wie würde die Gitarre die Figur ausfüllen? Und bis man das wirklich hin hat, mit der Erfahrung von 2000 Titeln live aufgenommen, da braucht man so lange. Ja?
Und Sie sind wahrscheinlich auch Perfektionist.
Das bin ich, ja.
Aber es ist halt natürlich preisgünstiger, so zu arbeiten heute als Musiker einzukaufen.
Ja, weil wenn wir Demonstrationsaufnahmen oder so, das würde sich ja gar nicht mehr auszahlen. Nicht? Das geht nicht mehr. Und es kommt dazu, was Sie im Radio hören, ist meistens eben auch mit Synthesizern gemacht worden. Nicht? Es gibt wenige Instrumente, die man live noch benutzen muss, weil der Synthesizer das nicht so gut kann.
Es gibt auch gar nicht so viele Musiker, die ohne die künstliche Nachbearbeitung noch so gut klingen, dass man einfach das Album so senden könnte. Ne? Es gibt ja viele Künstler, viele Komponisten, die klagen über Kreativitätskrisen. Wenn man den Film gesehen hat über Sie, da hat man den Eindruck, das gab es für Sie irgendwie nie. Oder hatten Sie mal beim Komponieren so richtige Blockaden?
Writer's Block nennt man das? Nein, das kenne ich nicht. Ich bin ja mit 4 Jahren am Klavier habe ich fantasiert, mit 5 Jahren habe ich Noten gelernt. Es war für mich eigentlich immer, entweder fällt einem eine Melodie von selbst ein oder man hat eben schon den Text, einen fertigen Text, der ist auch ganz leicht zu komponieren. Also ich habe keinen Writer's Block, habe ich nicht gehabt.
Wo kommen ihm die besten Ideen?
Heutzutage lege ich mir, ich mache da sehr viel für Entertainer, Kabarettisten, da lege ich den Text auf den Schreibtisch und da kritzel ich mir die Noten neben den Text, ja. Also früher war es, wenn mir wirklich mal nichts einfällt, dann mache ich einen Waldspaziergang. Ja? Sauerstoff. Aber es ist ganz selten. Ich musste mal so
Also Sie sind nicht so viel spazieren gelaufen.
Eher zu wenig, ja. Nein, das ist nicht das Problem gewesen, dass einem nichts einfällt.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Marmorstein und Eisenbricht war das. Einer der Titel, die unser Gast Christian Bruhn komponiert hat. Ihre erfolgreichste Komposition. Wie oft ist die verkauft worden?
Wenn man das wüsste, heutzutage rechnet man ja in Einheiten. Und da gibt es Einheiten auf Samplers. Dürften einige Millionen sein. Erstaunlicherweise Heidi, da weiß ich so ungefähr die Zahl der Einheiten. Ja?
Wie viel war
das? Das waren über 20 Millionen.
Oh Gott.
Aber das heißt nicht, dass die Single war nur die hat nicht mal eine Million erreicht. Ja? Aber das wurde dann eben verkoppelt. Und das sind CDs, die kosten 5 Euro. Und da bleibt für mich so gut wie nichts übrig. Ja?
Aber ich muss jetzt kein Mitleid haben mit Ihnen.
Nein, brauchen Sie nicht. Nein.
Okay. Drafi Deutscher muss Ihnen doch damals die Füße geküsst haben, oder?
Andersrum, der Anfang, den hat Drafi ins Studio mitgebracht. Es wäre ohne Drafis Dong, 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 Dam, Dam, da wäre es nichts geworden.
Also das war das, was er hatte?
Das hatte er mitgebracht, die ersten 4 Takte. Und ich habe gesagt, das fängt ja toll an, wie geht das weiter? Und da sagte er, das machst du. Und das habe ich dann auch gemacht. Ne? Aber wie gesagt, es wäre ohne ihn nicht entstanden. Wir waren wirklich befreundet, er war ein hochbegabter Musiker. Ja.
Was ist Ihnen denn persönlich am liebsten, wenn ein Künstler wie Drafi damals kommt und sagt, ich habe da ein paar Takte, mach mal weiter, oder wenn noch gar nichts steht?
Das, es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Kompositionen, die, wo ein Teil nicht von mir ist. Das ist die Ausnahme. Nur ich fand das eben so gut, dass, und ich habe ihn natürlich auch mit in die Komposition mit hineingenommen, was nicht alle Kollegen tun, wenn ihnen ein Sänger was vorsingt. Aber das ist die Ausnahme. Und normalerweise, man hat ja seinen Stall als Produzent und Komponist. Und wir müssen ja die Interpreten ein Album im Jahr und zwei, drei Singles im Jahr. Man ist also ständig getrieben, neues Material anzubieten und aufzunehmen.
Für Mireille Mathieu haben Sie auch ganz, ganz viel komponiert. Lustig ist die Entstehungsgeschichte von Hinter den Kulissen von Paris, wie sie auch im Film beschrieben wird. Den Song, der wahnsinnig erfolgreich war. Wie kam der zustande?
Also wir hatten Besuch von Johnny Stark. Das war der Manager, ein hochintelligenter und sehr musikalischer Mann. Leider lebt er nicht mehr unter uns. Und wir hatten zwei Lieder vorbereitet. Das eine war Martin, was ist heute die Rückseite ist von Hinter den Kulissen. Und ein Lied, das hieß Kopenhagen. Martin gefiel ihm gut, Kopenhagen überhaupt nicht. Und jetzt waren wir in der Bedouille. Eine Single hat zwei Seiten. Und da sagte der Buschor, der auch der Textdichter, der auch mit dabei, wir haben doch noch Hinter den Kulissen. Ja, wir hatten genau die Idee, aber ich hatte drei oder vier Takte und setzte mich ans Klavier und improvisierte Hinter den Kulissen von Paris. Und der intelligente Johnny Stark hat sofort erkannt, das Potenzial dieses Anfangs. Das ist es, dann war er zufrieden. Ja. Es gibt noch eine Geschichte, ich habe mal Acropolis Adieu und da war ich im Sommer allein in München. Ich habe die Demo selbst gesungen und die war sehr schlecht. Ich hatte keine Musiker und keine Technik und ich habe also eine Oktav tiefer gesungen als die Mathieu. Wer hat es erkannt? Herr Johnny Stark. Während der Herr von der Ariola gesagt hat, Christian, was hast denn du da gemacht? Das wird ja nie was.
Mit Mireille Mathieu sind Sie ja eng befreundet. Wie ist das mit den anderen Künstlern, für die Sie geschrieben haben? Wen davon würden Sie zu den wirklich engen Freunden sehen?
Ich habe ja das Glück gehabt, immer besonders gute Interpreten gehabt zu haben, eben Mireille Mathieu. Ich habe einige davon ja geheiratet. Nicht? Das ist dann, macht es dann nicht unbedingt leichter, aber...
Katja Epstein.
Und Erika von Gitti und Erika, die das Heidi gesungen haben. Und Erika hat ja auch noch als Lady Lily Popsongs gesungen. Wir hatten großen Erfolg in Japan. Oder Katharina Valenti, wir sind auch befreundet. Das sind halt große Künstler und man bewundert ja gleichzeitig, obwohl man sie immer anleitet, kannst du das noch schöner singen und kannst du dieses Wort noch schöner aussprechen. Gleichzeitig kommt eben die Freundschaft, weil beide Teile ganz ernsthaft an der Musik arbeiten, nicht wahr?
Jetzt haben Sie ja viele auf dem Höhepunkt Ihres Erfolgs erlebt, aber natürlich auch Abstürze mitbekommen. Ja? Trafi Deutsche hatte ja nicht nur einfache Zeiten. Roy Black
ist
finanziell auch mal in die Krise gekommen. Wie sehr ist man da auch vertrauter in Krisensituationen für diese Musiker?
Man kann sie nur bedauern. Also wenn der Alkohol im Spiel ist oder wenn jemand so unglücklich mit seiner Karriere ist wie der arme Roy Black, der ein furchtbar lieber Kerl war. Und er war ja nun extrem gut aussehend und die Mädchen haben sich um ihn gerissen und er hat ja auch wunderschöne Stücke aufgenommen, aber es hat ihn nicht glücklich gemacht. Ich habe immer gut auf ihn eingeredet, aber man kann eigentlich wenig helfen. Es tut einem fürchterlich leid, ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Können Sie eigentlich, wenn Sie einen neuen Sänger zum ersten Mal sehen und hören vor allen Dingen, sagen, der hat echte Chancen nach oben zu kommen und der nicht?
Ja, man merkt auch, wie sie sich zum ersten Mal im Studio verhalten. Wenn jemand schüchtern ist oder so, dann sage ich immer, mach die Augen zu, sofern du den Text auswendig kannst, breite die Arme aus und du musst dir vorstellen, du bist jetzt nicht allein im Studio, du stehst auf einer Bühne und singst für 100.000 Menschen, sodass er sich ein bisschen aus sich rausgeht. Ja?
Dann, oder man wird dann noch schüchtern. Aber dann ist man vielleicht für den Job einfach falsch.
Wenn er dann schüchtern wird, dann hat er den Beruf verfehlt. Ja? Oh. Das Ziel ist ja, auf der Bühne zu stehen und eben 100.000 Leute zu erfreuen.
Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe wohl gelesen, dass Sie bei Katja Epstein zunächst gedacht hatten, die schafft es eher nicht.
Nein, es ist so, Katja hat ein Faible für besonders anspruchsvolle Musik, besonders anspruchsvolle Schlager. Nein, die Stimme habe ich, das ist nicht richtig. Ich habe die Stimme sofort erkannt, nur ich musste ihre Widerstände überwinden, dass sie etwas einfachere, wie unser erster Durchbruch war, das hieß Wie ein Kind. Und wohl der volkstümlichste ist wohl Es war einmal ein Jäger oder ein Indio-Junge aus Peru, hat sie dann aber brav gesungen mit ihrer wunderbaren Stimme. Die Unterhaltungsmusik wendet sich an 95% aller Menschen und nicht an eine Elite von 3,3%. Ne?
Aber sie haben sie dann zur Entschädigung direkt geheiratet.
Genau.
Weil sie so brav gesungen hat. War das ihre kürzeste Ehe mit Katja Epstein von den fünf Ehen?
Das ist wohl die kürzeste Ehe, weil da sind auch keine Kinder entsprossen, ja.
Nur eineinhalb
nur
Jahre.
Ein Haus auf Amrum hat es gegeben dann, ja.
Für Katja Epstein.
Ja.
Da sind sie noch relativ preisgünstig weggekommen. Andere Scheidungen waren teurer, glaube ich.
Das kann man wohl sagen, ja. Aber wir sind immer noch sehr befreundet. Ja.
Wie lange hat die längste Ehe gedauert?
25 Jahre. Und da bin ich bin ja sonst nicht stolz, aber weil man mir immer vorwirft, ich wäre ein Halotri. 25 Jahre soll man erstmal aushalten mit einer Sängerin, ja.
Ist es denn schwieriger, mit Sängern verheiratet zu sein, als mit, ich sag jetzt mal, Nicht-Künstlern?
Ja, es ist ja...
Eigentlich sollte man denken, wenn beide aus derselben Branche sind.
Ja, aber wenn der eine im Studio in Berlin ist und der andere ist in Warschau oder in London, oder wenn man sich zu wenig sieht, dann das ist nicht gut für die Ehe. Nicht? Also eine Ärztin zu heiraten ist schon praktischer, ja, auch in meinem Alter natürlich.
Das ist ihre, ihre letzte Frau, ja, lieber Ärztin,
ja,
genau.
Ja.
Im Film wirkt es immer so, als hätten ihre Frauen die Musik auch als Konkurrenz empfunden. War das so?
Ja, mein Sohn sagt das ja auch, mein jüngerer Sohn. Man hat natürlich, wenn man so von Musik, ja, man kann eigentlich sagen, besessen ist, dann haben die Frauen manchmal den Eindruck, du liebst ja deine Musik mehr als mich. Das stimmt natürlich nicht, weil gerade wir Musiker sind ja, wir geben der Erotik sehr viel Raum und wir sind Frauenliebhaber. Es ist so ein Spagat, nicht? Kunst und Eheleben.
Was hat sie eigentlich immer wieder dazu gebracht, zu heiraten? Sie hätten ja auch nach dem Motto, alle guten Dinge sind drei, sagen können, nach der dritten gescheiterten Ehe, da lebe ich lieber einfach mit einer Frau zusammen und heirate nicht mehr.
Ja, ja, gut, gescheitert kann man so nicht sagen. Es waren ja alles gute Ehen. Ich bin immer für Ordnung und das arme Mädchen muss ja versorgt sein. Nicht? Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dann jemand, wenn man sich möglicherweise dann doch wieder trennt, dass jemand dann arm auf der Straße steht. Das würde ich nie zulassen.
Ja, ja. Aber ich meine, Gitta und Katja Epstein hätten auch wahrscheinlich sonst nicht arm auf der Straße gestanden.
Naja, viele Künstler können mit Geld nicht so gut umgehen.
Okay. Wie stark haben die Söhne die Musik als Konkurrenz empfunden?
Die Söhne haben vor allen Dingen die Scheidung, da waren sie 3 und 2 und 4 empfunden und haben wohl ein bisschen, mein jüngerer Sohn sagt es ja, er hat es mir inzwischen verziehen. Aber das ist natürlich für eine zerrissene Familie, ist für Kinder nicht so leicht.
Mit dem einen Sohn musizieren sie heute aber sogar zusammen, ne?
Der spielt
sie
sehr,
am Keyboard?
Ich am Keyboard und mein Sohn spielt sehr gut Schlagzeug.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind 1934 in Wentorf bei Hamburg geboren, in einem großbürgerlichen Elternhaus. Ihr Vater war eigentlich Kunsthändler, die Eltern beide sehr an Kunst und Musik interessiert. Sie haben ja erwähnt, Sie haben schon mit 4 Jahren am Klavier gesessen und Herzfantasien gespielt. Waren Sie so eine Art musikalisches Wunderkind?
War ich nicht, weil ich nicht die Technik habe. Aber ich habe also fantasiert und dann hat mir meine Mutter mit 5 Jahren, damit ich eben nicht nur fantasiere, sondern auch was Gescheites zustande bringe, hat mir mit 5 Jahren die Noten beigebracht, sodass ich also die Noten lesen konnte, aber nicht die Texte, die unter den Noten standen.
Heute erzählen Sie ja immer, dass Sie für Sie jeder Ton eine Farbe hat, eine bestimmte. Das heißt, Sie stellen eigentlich Farben zusammen, wenn Sie komponieren,
ja,
kann
das
man
ist
so sagen.
Ja, das nimmt im Film leider etwas zu viel Raum ein. Wer immer wieder, das nimmt man Synästhesie. Für mich haben einzelne Buchstaben, einzelne Noten haben Farben. Aber in dem Moment, wo es zusammenkommt, da ist das völlig weg. Weil,
war das als Kind auch schon so?
Ja, ja, schon. Aber das ist genauso eine Macke, wie ich immer vor mich hinsumme. Das hat nichts mit Musik zu tun. Man hat halt, die Wissenschaftler nennen das Synästhesie.
Das
und
ist
man,
einfach in ihrem Kopf
hat,
drin.
Also ein C hat halt diese Farbe. Aber in dem Moment, wo man, sonst hätte ja eine Romanseite, hätte ja wäre bunt schildernd und eine Partiturseite. Nein, es wird überschätzt, ja.
Wer war denn so musikalisch in Ihrer Familie, die Mutter oder der Vater?
Die Mutter hat sehr anständig Klavier gespielt. Der Vater konnte auf schwarzen Tasten spielen, nach dem Gehör. Das war eben das warnende Beispiel. Mein Onkel war Musikprofessor. Mein Großvater war schon väterlicherseits war sehr musikalisch. Es kommt von beiden Seiten, ja.
Sind ja auch von beiden Eltern musikalisch sehr gefördert worden. War das eigentlich auch ein sehr politisches Elternhaus, in dem Sie groß geworden sind? Ihr Vater durfte ja zum Beispiel seine Galerie nicht mehr betreiben, da das, was er zeigte, da als entartete Kunst galt. Wurde zu Hause offen über die Nazis gesprochen?
Um Gottes Willen, das wäre lebensgefährlich gewesen, ja. Ich war zwar ein sehr aufgewecktes Bürschlein, aber der Bruder meiner Mutter hat eine Jüdin geheiratet und die Schwester meines Vaters hat einen Juden geheiratet. Gott sei Dank sind alle durch das Dritte Reich durchgekommen, aber es wurde nur sehr verhalten über die politischen Umstände gesprochen, weil ein Kind verplappert sich sonst. Nicht? Mhm. Nur ich war eben ein ziemlich aufgewecktes Bürschlein und wir waren ja im Krieg über in Kärnten und die Kärntner sind ja immer noch ein bisschen heidermäßig unterwegs. Nicht?
Ihr Vater hat Sie dahin geschickt.
Ja,
ne?
Der hatte Angst, dass Bomben fielen. Ja.
Da waren Sie den ganzen Krieg über, ne?
Ja, bis 45 sind wir zurückgekehrt, Ostern. Und da haben wir die Heimreise durch das, ich nenne das durch das sterbende Deutschland gemacht. Ja, das war ein großer Eindruck für mich als Kind.
Das ja. glaube ich.
Brennende Städte und Ruinen. Weil wir waren natürlich in dem Kärntner Dorf, Kleinkirchheim, Bad Kleinkirchheim, waren wir völlig beschützt. Wir sahen nur die Flieger drüber wegfliegen, nicht wahr?
Ich glaube, die österreichische Volksmusik hat Sie damals auch schon stark beeindruckt als Kind.
Die Mehrstimmigkeit, ja. Damals der Bauernhof Huber, der hatte noch Mägde und die Mägde haben mehrstimmig gesungen im Enterzen. Und die dritte Stimme war immer ein bisschen schwierig. Die habe ich dann als Knabe mit meiner Knabenstimme übernommen, weil mit der dritten Stimme musst du springen. Und dreistimmiger Chorgesang oder Stubenmusi, das ist was Wunderbares.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dass Sie die österreichische Volksmusik fasziniert hat, darüber haben wir schon gesprochen. Ihre Eltern haben Ihnen aber erstmal eine klassische Musikausbildung zuteilwerden lassen. Wann hat sich angefangen, bei Ihnen abzuzeichnen, dass Sie mehr Lust auf Unterhaltungsmusik haben?
Direkt nach dem Krieg. Wir hatten den BFN und ich habe also diese wunderbare Big Band Musik der Engländer und Amerikaner gehört und die fantastischen Kompositionen der von mir sogenannten großen fünf amerikanischen Komponisten, Rodgers, Porter, Berlin, Gershwin und Jerome Kern. Und war aber auch begeistert von den Schlagern. Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, wo die kleinen Negerlein noch tanzen, Ringel rein. Heute völlig unmöglich, aber damals...
Sie haben ja in der Schule damals auch eine Schülerband gegründet. Was haben Sie da für Musik gespielt?
Da haben wir die Schlager, die wir aus dem Rundfunk kannten und eben die englischen Songs, die wir aus dem BFN kannten, nach Gehör nachgespielt und die Noten immer also wir konnten uns die Drucknoten noch nicht leisten. Später als Kapelle bekam man sie ja geschenkt von den Verlagen. Aber jedes Mal, wenn der Schlager lief, habe ich ein paar Noten mehr aufgeschrieben, sodass wir dann am Ende den ganzen Schlager spielen konnten.
Ansonsten hatten Sie es nicht so mit der Schule. Woran lag's?
Gott, man soll ja nicht hinterher nachkarteln. Ich glaube, wenn man mich in Hamburg aufs Johanneum geschickt hätte, dann hätte ich wohl Abitur gemacht. Ich hatte zum Beispiel in Deutsch immer eine 4 im Aufsatz. Ich mache aber weder orthografische Fehler noch, ich kann eigentlich ganz gut schreiben. Ich habe ja auch ein ganzes Buch geschrieben. Also ich habe mich halt nicht wohlgefühlt auf der Schule. Und den guten Lateinlehrer, den wir hatten, den haben wir verloren. Sonst wäre ich doch vielleicht bei der Stange geblieben.
Jetzt stammen Sie ja aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus. Wie haben Ihre Eltern denn drauf reagiert, wenn Sie schlechte Noten mit nach Hause brachten?
Tja, Gott, wie haben die Eltern von Thomas Mann reagiert, dass er genau wie ich auch schlechte Noten nach Hause brachte? Sie haben mir dann gesagt, dann machst du halt erstmal eine Malerlehre. Und das war für mich sehr wichtig, weil ich da in richtige Kreise kam, wo richtig gearbeitet wird. Die Gesellen, die mussten richtig arbeiten und bin auch politisch sehr beeinflusst worden. Und im Grunde sind mir diese 2,5 Jahre der Malerlehre, die sind entscheidend für mich wichtig gewesen. Ja, habe natürlich währenddessen ständig...
Es ist aber nicht so, dass Sie seitdem die Töne in Farben sehen, seit Sie die Malerlehre gemacht haben.
Die Töne in Farben habe ich schon als Kind gesehen. Ja. Nein, aber ich bin politisch erzogen worden. Meine Eltern waren mehr Adenauer-Anhänger und ich bin ja ziemlich weit links.
Also ein Sozialdemokrat.
Ja, ja. Leide fürchterlich mit. Ja.
Das wollte ich gerade fragen, wie stark Sie momentan leiden.
Ich bin leidensfähig. Ja.
Was müsste denn in Ihren Augen passieren, dass es wieder besser läuft für die SPD?
sie müsste sich wieder mehr zu der Partei der Minderreichen. Wir haben ja eine Riesenschere, wir haben wirkliche Armut in Deutschland. Das kann doch nicht sein. Indem man ständig Kompromisse mit den Christdemokraten schließt, kann es nicht besser werden. Die müssen sich absetzen und eine neue Klientel erreichen. Und sie müssen wirklich klare Kante zeigen, dass wir die sozialen Verhältnisse wieder in Deutschland gerade rücken.
Aber ja, eigentlich sind Sie selber ja überhaupt nicht Teil dieser Klientel.
Nein, aber man kann doch, wie Herr der Chef von Rosenthal, Porzellan, der war auch links in der SPD. Nein, man kann doch politisch und oder als Humanist der Meinung sein, dass das C in der Partei anzuzweifeln ist, wenn ich das mal so sagen
kann. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, Sie haben als Maler gearbeitet, was Sie sehr geprägt hat, also beziehungsweise eine Malerlehre gemacht, haben dann aber noch Klavier und Klarinette studiert an der Musikhochschule Hamburg. Ging das ohne Abi?
Ich war nicht direkt eingeschrieben an der Musikhochschule. Ich hatte einzelne Professoren, da hatte ich Privatunterricht, ja, was natürlich sehr viel intensiver ist. Und dafür habe ich auch gewisse Sachen gar nicht lernen müssen, die man in meinem Beruf nicht braucht, ja. Dollen, Abgesang und sowas, brauche ich nicht.
Haben Sie damals schon dran gedacht, Ihr Geld mal mit Schlager oder Filmmusik-Komposition
zu als Jüngling, wo ich eben diese, ja, besonders die deutschen Schlager im NDR, damals noch NWDR gehört, habe ich gesagt, das kannst du auch. Das war schon mein Ziel.
Aber erst sind Sie ja mal mit diversen Jazz-Kombos durch Deutschland gezogen, sind dann 1956 in München gelandet. Konnten Sie als Jazzmusiker leben?
Da habe ich nachts in der Kneipe gespielt, allerdings Jazz. Und am Tag war ich bei einer kleinen Schallplattenfirma, wo wir die bekannten Titel nochmal wieder aufgenommen haben. Heute nennt man das Cover-Version. Die Firma hat die Singles, die damals 5 Mark kosteten, bei Karstadt und bei Quelle verkauft, und da kosteten die Singles von Tempo, die Firma gibt es nicht mehr, kann man nennen, die kosteten 2,85 von anderen Musikern und anderen Sängern. Ja. Was an und für sich gang und gäbe, früher, besonders in den 30er Jahren oder auch nach dem Krieg noch, ein bekannter Schlager wurde eigentlich von jeder Tonträgerfirma aufgenommen, ja, von verschiedenen Sängern.
Wie kam es, dass Sie dann angefangen haben, selber Schlager zu komponieren?
Ja, wie gesagt, ich habe mit 8 Jahren die erste Komposition, das war noch so ein Zwischending zwischen einer Suite und Unterhaltsmusik. Ich habe die ersten Schlager in der Schule gemacht und habe, wie gesagt, schon mit 15 angeboten. Das war mein Ziel.
Sie haben, während Sie in diesem Tonstudio arbeiteten, haben Sie auch...
Da hatte ich die Chance, eine richtige Demonstrationsaufnahme machen. Das war Midi Midi Net für Conny Frobes.
Ja, war ja auch gleich ein Erfolg, ne?
Ja, ja. Mhm. Da hatte ich eben Instrumente und konnte das selbst einspielen, ja.
2 kleine Italiener haben Sie auch gemacht für Conny
Frobes. 2 Jahre
Frobes.
Später,
damit
ja.
Hat sie die deutschen Schlagerfestspiele damals gewonnen. 2 Jahre später dann wiederum sie mit Malmquist mit Liebeskummer, auch von Ihnen. Haben danach die Schlagermanager und Sänger ihr Büro gestürmt, wenn man zweimal so einen Riesenerfolg hat?
Also ja, als Conny mit Midinette zum ersten Mal wieder unter die Top 10 kam, kamen schon Nachfragen. Und der große Durchbruch kam natürlich nach 62, nach dem Gewinn der Schlagerfestspiele. Und Conny hat ja 1,3 Millionen davon verkauft. Und das Lustige war, dass man auch Schlager, die nicht unbedingt große Schlager werden konnten, auch loswerden. Also, in der Zeit wurde man alles los. Und dann kam natürlich noch der Gewinn 64 von der Malmquist dazu. Und 65 Marmorstein. Und da war kein Halten mehr, ja.
Hinzu kam ja dann auch später noch viele bekannte Filmmusikproduktionen, die,
ja.
Ich denke, ganz viele von uns durch Kindheit und Jugend begleitet haben. Hören wir mal ein paar Beispiele.
Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge.
Heidi, Vicky, Tim Thaler, Captain Future. Unheimlich breit gefächert, da liegen ja zum Teil musikalische Welten dazwischen. War das Filmmusikkomponieren eine größere Herausforderung für Sie als Schlagerkomponieren? Oder kann man das sagen?
Das war eine größere Befriedigung, weil da konnte ich, besonders wenn Sie Jack Holborn, wo ich das große Orchester hatte, da konnte ich wirklich zeigen, was ich kann. Ja? Schlager ist ja immer Reduktion, Eindampfen, Spannung, nicht langweilen und möglichst in 3 Minuten die ganze Botschaft machen. Und bei einer Filmszene, wo eine schöne Landschaft, wenn ich da Raum habe und ein Orchester dazu, das ist für einen geborenen Komponisten richtig, ist eine Freude, ist befriedigend, nicht wahr?
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, Herr Brun. Sie waren ab 91 für 18 Jahre lang Aufsichtsratsvorsitzender der GEMA, die Nutzungsrechte der Autoren und Musikschaffenden verwaltet. Wie wird man das?
Also ich bin ja, 91 bin ich Aufsichtsratsvorsitzender geworden, 18 Jahre. Ich war vorher schon 10 Jahre Aufsichtsrat. Ich habe 28 Jahre der GEMA gedient. Die GEMA ist ganz einfach zu erklären. Der Bäcker schenkt seine Brötchen nicht her. Strom aus der Steckdose gibt's nicht umsonst. Und Freibier gibt es sowieso keins. Das heißt, wenn die Lieder von den Komponisten und den Textdichtern, die Verleger freundlicherweise gedruckt haben, aufgeführt werden, muss man die Urheber dieser Lieder, nicht nur die Kapelle, sondern eben die Urheber auch bezahlen. Auch wenn der Friseur Musik spielt oder der Jeansladen, ist zwar sehr preiswert, aber ein bisschen muss er abgeben für die, die es komponiert haben. Das ist der Sinn der GEMA. Richard Strauss und seine Kollegen haben das erfunden. Warum soll Musik umsonst sein, wo alles auf der Welt nicht umsonst ist?
Und wie wird man da Aufsichtsratsvorsitzender?
Indem man...
Man muss so erfolgreich sein, dass man auf die GEMA-Gelder nicht angewiesen ist, oder?
Das ist schön, ja. Indem man sich schon vorher öfter zu Wort gemeldet hat und indem man, also man wird ja zunächst Aufsichtsrat, ne? Und indem man eben zeigt, dass man sehr an der Materie interessiert ist und nicht nur einseitig pro domo für sich selber denkt, sondern eben auch für die ernste Musik mit und für die Kollegen, die nicht so viel Erfolg haben, die werden ja auch, sind ja auch GEMA-Mitglieder. Ja?
Wie viel schwerer ist es denn für Musikschaffende heute geworden, von der Musik zu leben im Vergleich zu früher?
Es ist ja hauptsächlich ist der Einbruch der Tonträger, nicht? Durch die Musikplattformen wie Apple Music, YouTube,
Spotify.
Wo wir also YouTube hat ja ewig gar nichts bezahlt, leider von Gerichtsurteilen unterstützt. Spotify, ja, wenn ich da ein Abruf ist 0,0001 Cent, ja, da kommt dann Abrechnung von 7 Cent zustande. Schickt die GEMA extra ein Schreiben. Sie haben jetzt 7 Cent verdient, ja. Freue ich mich immer besonders. Nein, es war früher leichter und es gab ja auch früher mehr Kapellen. Also mehr Barpianisten, mehr Unterhaltungskapellen. Es wurde mehr Musik gebraucht und die wurde auch besser bezahlt eben. Also die heutigen haben es schwerer, und um sich durchzusetzen. Auch vergessen Sie nicht, als ich 1959 in die GEMA kam, hatte sie 20.000 Mitglieder. Heute hat sie an die 70. Ja.
Also die Konkurrenz ist auch größer.
Ja, also die haben ja die komponieren am Tablet, ja, und teilweise die Konkurrenz ist viel größer und es ist schwer geworden.
Im Film über Sie taucht ja auch DJ Hell immer wieder auf, der Sie ja, hat man das Gefühl, geradezu frenetisch verehrt. Jetzt steht er ja für eine ganz andere Art von Musik, als Sie die machen. Wie gut kennen Sie sich denn in ganz anderen Musikrichtungen, etwa in Techno, aus?
Also Techno ist ja für einen gestandenen Musiker, es ist leicht zu begreifen, ja. Techno ist sehr interessant, weil das ja eine völlig andere Schicht anspricht, ist ja so gut wie ohne Melodie oder auch Bass and Drums, House, Hip-Hop. Ich höre mir alles an, nur ist es natürlich für einen, der von der Klassik und von der Oper und von der Operette kommt, ist es ein bisschen fremd. Techno ist noch in Ordnung. Wo ich mich schwer tue, ist zum Beispiel Heavy Metal.
Welcher Musik gehört denn Ihr Herz als Privatmann, Christian Brun?
Die großen, die Doobie Brothers, Al Jarreau, Ella Fitzgerald, natürlich der allergrößte Frank Sinatra, ja.
Und Swing spielen Sie auch selber ganz gerne,
glaube ich. Ja, das ist meine, man hat ja immer die Musik, die man in der Pubertät gehört hat. Die bleibt einem ein Leben lang. Das sehen Sie auch bei Schriftstellern. Die zitieren das dann. Und das, bei uns war es eben der Swing und damit der Jazz. Ja.
Herr Brun, ich habe jetzt ein kleines Dankeschön dafür Sie, dass Sie Zeit für Leute haben. Ich muss mal bei mir in die Tasche greifen. Ich habe nämlich
Gibt's einen Schnaps?
Nein, Sie kriegen natürlich was mit Musik geschenkt. So, ja. Ich habe ein neues Album für Sie eines tollen Swing-Musikers, den wir vor kurzem zu Gast in Leute hatten. Das macht garantiert gute Laune. Mhm. Ich hoffe, Sie haben es noch nicht. Das Album Perfect Day von Tom Gable nämlich.
Ah ja, dem Tom Gable habe ich mal was angeboten. Ich habe nie wieder was von ihm gehört.
Na, das müssen wir jetzt ändern. Also viel Spaß damit und alles Gute.
Dankeschön.